Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es geht los, das Stanley Cup Finale 2025 ist gestartet. Spiel Nummer 1 zwischen den Edmonton Oilers und den Florida Panthers. Im Gegensatz zur letzten Saison hatten die Oilers Heimrecht und es ging richtig munter los. Im Finale 2024, da hatte Leon Dreiseitel nur 3 Vorlagen gehabt, keine gute Serie gehabt, hat danach ja auch dann bekannt gegeben, beziehungsweise es wurde bekannt gegeben, dass er verletzt war, diverse Verletzungen gehabt und dann war es natürlich, glaube ich, ein Ziel für ihn, aber eben auch für die Edmonton Oilers, dass er ein bisschen präsenter ist in der Serie und es dauerte keine 70 Sekunden, 66 waren es ganz genau und Leon Dreiseitel erzielte das 1:0 Führung für die Edmonton Oilers, frühe Führung für die Edmonton Oilers, natürlich idealer Beginn, der 8. Treffer in den Playoffs für Dreiseitel. Und dann eben die Frage, ja, was passiert jetzt mit den Florida Panthers? Sind die in der Lage, vielleicht dann direkt zu antworten? Wird es eher so ein Spiel, wo die Edmonton Oilers den Gegner überrennen? Das war so ein bisschen die Frage, was passiert nach diesem 1:0? Und ein Stück weit war es vielleicht so, wie das in den meisten Playoff-Spielen der Florida Panthers ist. Man merkt ihnen gar nicht so richtig an, dass der Gegner getroffen hat, dass der Gegner erfolgreich war. Sehr, sehr routiniert, sehr, sehr kühl abgeklärt haben sie reagiert, haben ihren Stiefel durchgezogen und haben dann nach 10 Minuten 49 selber ein Tor erzielt. Und dann hatten wir schon direkt die erste Szene, über die diskutiert werden musste. Es war ein Treffer von Sam Bennett, wie sich dann am Ende in den Zeitlupen auch rausgestellt hat. Ein Schuss von Verhaeghe flach in Richtung Tor. Und Sam Bennett, ja, der fällt in Stuart Skinner rein. Und Stuart Skinner hat direkt reagiert, hat direkt gesagt, okay, das ist Goaltender-Interference, hat sich direkt beschwert beim Schiedsrichter. Nur, was man sagen musste, ist, die Entscheidung auf dem Eis war Tor. Also die Schiedsrichter hatten Tor entschieden. Und wenn man sich dann die Zeitlupe angeschaut hat, dann sind Warman und Bennett und Kulak da so im Dreierkampf vorm Tor. Und Brett Kulak, der fährt von hinten in den Schlittschuh von Bennett, der gerät dadurch ins Stolpern, stolpert nach hinten und fällt dann in Stuart Skinner rein. Und ich muss sagen, als ich das dann direkt gesehen habe, habe ich gesagt, naja, wenn sie jetzt gesagt hätten, es ist Goaltender Interference auf dem Eis, also in der Szene, dann ja, okay, dann kann ich das nachvollziehen. Aber wenn sie eben sagen, es ist Tor, dann muss ich sagen, dann kann ich nicht nachvollziehen, dass man da eine Challenge nimmt. Also Chris Knobloch und sein Team, die haben sich das Ganze angeschaut, haben dann die Challenge gezogen. Und ich muss sagen, für mich war das ein Fehler, weil man schon gesehen hat, dass da eine Bewegung von Kulak da ist, dass Bennett eben nicht aktiv reingeht in den Torraum. Er ist auch vorher nicht aktiv reingegangen. Und dementsprechend ist dieser Kontakt, ich will nicht sagen hundertprozentig ursächlich dafür, aber er ist zumindest da. Und er beeinflusst dann schon Bennett. Und wenn ihr die Folgen und den Podcast in den letzten Wochen und Monaten gehört habt, dann ist Bennett sicherlich nicht jemand, Sam Bennett, sage, das ist einer meiner Lieblingsspieler, beziehungsweise er ist halt jemand, der immer sehr, sehr an der Grenze ist und es gab ja schon diverse Szenen in diesen Playoffs, wo er mit Torhütern dann aneinander geraten ist und in der Szene muss ich eben sagen, wie gesagt, man kann auf dem Eis für mich 50-50 entscheiden, du kannst sagen, es war keine Torhüterbehinderung, du kannst sagen, es war Torhüterbehinderung, nur wenn du sagst, es ist ein Tor, dann hätte ich diese Challenge nie genommen. Andersherum wäre es vielleicht was anderes gewesen anstelle von Paul Maurice. Aber in dem Fall, Chris Knobloch zieht die Challenge. Die Challenge wird eben dann entsprechend negativ gewertet. Also es wird gesagt, das ist ein reguläres Tor. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, es gibt ein Powerplay für die Florida Panthers. Und das spielen sie richtig gut. Und Brad Marchand, der macht in diesem Powerplay das 2:1. Und das war dann so ein Punkt, wo man wieder so das Gefühl hat, okay, jetzt kann die Partie richtig kippen. Jetzt kann die Partie richtig in Richtung Florida Panthers gehen. Und die waren dann auch das bessere Team. Die waren das bessere Team gegen Ende des ersten Drittels. Die waren das bessere Team im zweiten Drittel. Und Sam Bennett hat dann auch gezeigt, dass er auch normale Tore machen kann. Ein richtig schönes Tor. Sein 12. Treffer in den Playoffs. Er ist auch jemand, der mir im Moment so ein bisschen zu kurz kommt, was auch die Diskussion um Conn Smythe Trophy betrifft. Mit 12 Treffern, er hat jetzt nicht so viele Punkte, er hat 18, glaube ich, nur in Anführungsstrichen. Aber trotzdem, 12 Treffer, das ist schon ganz ordentlich. Und wenn er jetzt in der Finalserie nochmal wieder Tore machen sollte in den nächsten Spielen und die Panthers gewinnen, natürlich Voraussetzungen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht auch jemand wäre, den man dann als MVP der Playoffs auszeichnen würde. Auf jeden Fall in dieser Partie macht er nach nicht mal oder nach genau 2 Minuten im zweiten Spielabschnitt das 3:1. Und das war eben auch wieder eine Situation. Partie kann jetzt voll in Richtung Florida kippen. Und jetzt kam ein entscheidender Punkt dazu. Die Tiefe der Edmonton Oilers. Victor Arvidsson mit seinem 2. Tor, der kam ja auch rein jetzt erst in der letzten Serie wieder gegen die Dallas Stars. Und das war so wichtig, dass dieses Tor gefallen ist. Auch vielleicht wieder mal, auch dass es von den anderen Reihen außer einer Dreiseitel-McDavid-Reihe erzielt wurde. Auch das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und in dem Fall das 2:3 verkürzt dann eben. Florida ist wirklich überlegen im zweiten Spielabschnitt. Also wenn man sich dann auch anschaut, die hatten 5:3 hochkarätige Torchancen. Wenn man das Ganze sieht, sehr, sehr gut dort unterwegs gewesen. Der Corsi-Wert an die 60% mit ran, beziehungsweise bei 5 gegen 5 sogar 65%, wirklich dominant. Der Forecheck war richtig gut, sie haben Fehler kreiert, sie haben für eigene Chancen gesorgt. Sie haben nur dieses 2. Tor in dem Spielabschnitt nicht gemacht, haben sich keine 2-Tore-Führung erarbeitet. Auf der anderen Seite, muss man auch sagen, Credit to Stuart Skinner, der hat zwar erstens mal dieses erste Tor kassiert, da hat er sich drüber geärgert, dann direkt das Powerplay-Tor und zu Beginn des zweiten Spielabschnitts das 3:1. Trotzdem hat er dafür gesorgt, dass es eben bei 3:1 bleibt. Und das sind diese Situationen, wo ich persönlich immer sage, es ist nicht unbedingt wichtig, dass ein Torhüter zu Null spielt, aber er muss eben in bestimmten Situationen dafür sorgen, dass der Gegner kein Tor mehr machen kann. Fällt hier das 4. Tor im zweiten Spielabschnitt, ist das Spiel quasi, will ich sagen, durch, aber es ist schon sehr, sehr eindeutig dann in Richtung Florida. In dem Fall eben, es bleibt bei 3:2 und die Oilers können erstmal froh sein, dass sie mit einem Tor Rückstand in die zweite Drittelpause gehen. Aber danach haben sie ein richtig gutes letztes Drittel gespielt, haben dann auch diesen Forecheck ein bisschen ausgehebelt, sind selber gut reingekommen. Und Matthias Ekholm, der ist wieder mit dabei seit den letzten Spielen gegen Dallas. Er macht sein erstes Tor in den Playoffs. Der 20. Spieler der Edmonton Oilers, der getroffen hat, ist ein Vereinsrekord, ist glaube ich ein Spieler weniger als, ich glaube die 92er Blues hatten 21 Spieler, die getroffen haben. Also auf jeden Fall, es gibt immer noch die Möglichkeit für Edmonton, diesen Rekord zu brechen. Ekholm mit dem Ausgleich und Edmonton war im letzten Spielabschnitt das bessere Team. In dem Fall war es dann Bobrovsky, der seinem Team die 3 gehalten hat und dafür gesorgt hat, dass die nicht wieder in Rückstand geraten. Und dann stand es nach 60 Minuten 3:3 und direkt in der ersten Partie im Stanley Cup Final bekommen wir eine Verlängerung. Da war es dann wieder so, dass so die ersten Minuten meiner Meinung nach die Florida Panthers eher das bessere Team waren, dass die ganz gute Torchancen hatten. Es stand auch am Ende der Verlängerung ein Verhältnis von 4:2 Torchancen bei 5 gegen 5, aber bei nicht gleicher Anzahl der Spieler, da hatten die Edmonton Oilers eine richtig gute Torchance, und zwar hatten sie die, weil Thomas Noshek 2 Minuten wegen Spielverzögerung, Puck over the glass, bekommen hat gegen Ende der Verlängerung und dann ein Powerplay für die Edmonton Oilers, richtig gut rausgespielt, über mehrere Stationen ist der Puck bei McDavid auf der anderen Seite oder in einem guten Winkel steht Leon Dreiseitel und er hatte das Spiel begonnen mit seinem ersten Finaltor und er beendet es mit seinem ersten Final-Siegtreffer. 4:3 nach Verlängerung für die Edmonton Oilers, ein wichtiger Sieg. Dreiseitel auch jemand, kam mir im Moment auch noch so ein bisschen zu kurz. Klar, du hast McDavid in der Mannschaft bei der Diskussion um die Conn Smythe. Macht er so weiter wie jetzt in Spiel 1, ist er auch richtig dick und fett im Geschäft, auch wenn ihm die Trophäen ja egal sind, hat er ja gesagt. Aber das ist auch jemand, der da durchaus dann eben vielleicht auch ausgezeichnet werden könnte. Auf jeden Fall die Oilers mit dem ersten Sieg. Insgesamt, ja, ich würde schon sagen, verdient. Es war ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil beide Teams ihre Stärken zeigen konnten in der einen oder anderen Szene. Also Edmonton hatte zum Beispiel dann auch Riesenchancen. Ich glaube, Bouchard war es mit einem Alleingang. Da hat Bobrovsky richtig gut gehalten. Sie hatten wirklich Riesenchancen dann auch schon früher, das zu entscheiden und die Partie zu gewinnen vor dem 4:3. Also da hatte man vielleicht auch dann so ein bisschen wieder das Gefühl, Mensch, jetzt haben sie das wieder verschwendet. Aber naja, dann kam eben dieses Powerplay und das haben sie genutzt. Und also ja, guter Auftakt von Edmonton. Dann, ich sag jetzt mal, ab der Hälfte des ersten Drittels war Florida bis zur zweiten Drittelpause das bessere Team. Nochmal, da müssen sie mehr draus machen. Da müssen sie vor allem einmal verhindern, dass sie durch die dritte, vierte Reihe dann von Edmonton ein Tor kassieren. Wenn das 1:3 bleibt, ist es auch okay, aber du musst 2 Tore Vorsprung haben zu dem Zeitpunkt. Dann letzte Drittel war Edmonton besser, Anfang Verlängerung war wieder Florida, hatte ich das Gefühl, besser drauf. Und dann gegen Ende waren es die Edmonton Oilers, die dann sich dann auch dieses 4:3, auch wenn es ein Powerplay-Tor war, finde ich, erarbeitet hatten, hatten dann auch diese Riesenchancen eben vorher schon. Und ich sage jetzt mal, aufgrund des Endes der Partie durchaus verdient, dieser Erfolg. Und nochmal, sehr, sehr wichtig, letztes Jahr war es 0:3. Jetzt haben sie schon mal direkt das erste Spiel gewonnen. Sie haben 4 Tore gegen Bobrovsky geschossen. So viel hatten sie letzte Saison nach 3 Partien. Also das auch alles positive Punkte. Sie haben es geschafft. Es ist, glaube ich, das erste Mal nach 31 Partien, meine ich, dass die Florida Panthers unter Paul Maurice ein Spiel verlieren, wo sie zu irgendeinem Zeitpunkt einer Drittelpause vorne gelegen haben. Das heißt also, bisher haben sie alle Spiele, wo sie nach dem ersten oder zweiten Drittel geführt haben, auch gewonnen unter Paul Maurice. Jetzt haben sie eben geführt nach dem ersten Drittel, sie haben geführt nach dem zweiten Drittel und sie haben trotzdem diese Partie verloren. Auch das psychologisch sehr, sehr wichtig für die Oilers. Nochmal, beide Mannschaften können Positives mit rausnehmen. Die Panthers können sagen, wir haben hier 40 Minuten richtig gutes, eigentlich fast 40 Minuten richtig gutes Auswärtsspiel gehabt. Wir hätten besser unsere Chancen nutzen müssen, wir hätten mehr dort treffen müssen. Okay, aber ansonsten war das in Ordnung. Wir haben es auch geschafft, zu Beginn der Verlängerung gut drauf zu sein, Chancen zu haben. Wir müssen die nur nutzen. Wir müssen vielleicht nochmal, obwohl das erste Tor ja auch so ähnlich war, vielleicht ein bisschen mehr Traffic noch generieren, ein bisschen zielstrebiger sein. Aber ansonsten war das okay. Wir müssen vermeiden, dass wir uns dann, so wie im letzten Drittel passiert und dann auch gegen Ende der Overtime, von den Oilers ein bisschen ausspielen lassen, dass wir denen Chancen vorne ermöglichen, dass wir zum Beispiel auch nicht auf dem Schirm haben, dass die Verteidiger der Oilers das vorne mit unterstützen. Das ist sicherlich etwas, was bei Florida für mich ein bisschen gefehlt hat, war auch die Unterstützung durch die Verteidigung, finde ich. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Das ist natürlich ein sehr schmaler Grat, weil du dann ansonsten eben hinten wieder offen stehst für die Rushes, für die Breakaways der Oilers, also ne, sehr, sehr schwierig. Du hast von Tkachuk, fand ich, auch wenn ich jetzt auch mal auf die Zahlen gucke, auch die individuellen Werte, also wenn man schaut, bei den Expected Goals, da taucht eben Lustarinen auf, okay, der hat nicht getroffen, ja, dann taucht Sam Bennett mit auf, hat 2 Buden gemacht, Marchand taucht auf, hat auch ein Tor gemacht, Barkov so ein bisschen, Verhage ein bisschen. Ja, und dann wird es schon sehr, sehr dünn. Da ist kein Tkachuk zu sehen. Reinhardt nicht wirklich mit viel mit dabei. Also da ist es schon so, da muss mehr kommen. Da muss richtig noch auch unterstützt werden. Wie gesagt, man weiß ja nicht, wie gesund Matthew Tkachuk ist. Und das fehlte, finde ich, in diesem Spiel 1 den Florida Panthers. Und das müssen sie einfach noch mehr zeigen. Start nicht verschlafen, auch das ist ein Punkt, wenn du natürlich gleich die Halle so mit rein lässt. Sie hatten die Halle sehr ruhig nach den 2 Minuten, nach dem 3:1 im zweiten Spielabschnitt. Und das konnten sie eben nicht nutzen. Auf der Gegenseite bei den Oilers sehr guter Start. Danach eben die Probleme bekommen, die man erwarten konnte durch den Forecheck der Panthers, durch das gute Spiel der Florida Panthers, die neutrale Zone richtig gut dicht gemacht. Wenig Chancen zu dem Zeitpunkt für die Edmonton Oilers. Sie haben dann eben auch da Fehler kreiert, Fehler generiert, die Florida Panthers, die Edmonton Oilers dann auch hinten gemacht haben. Die haben sich aber nach dem zweiten Drittel sehr gut da auch wieder selbst rausgezogen, dann eben gut agiert, schnell agiert, zielstrebig agiert, dann weniger Fehler gemacht, die Pässe waren genauer, sie haben vorne ihre Spieler gefunden. Also das war schon sehr, sehr gut, was dann eben ab Minute 40 da war. Klar, Verlängerung, vielleicht ein bisschen Nerven gehabt am Anfang, wo du denkst, Mensch, wir waren sehr gut im letzten Drittel, wir haben das Ding jetzt nicht gewonnen, jetzt Verlängerung, ein Schuss. Kann sein, dass sie da ein bisschen nervös waren gegen Ende oder zu Beginn dann eben entsprechend auch der Verlängerung des letzten Abschnitts, dann war es ja dann letzten Endes in diesem Spiel. Aber auch da wieder selber so ein bisschen rausgezogen, dann generiert. Bisschen Glück gehabt, klar, ne, dass du dann diese Strafe bekommst. Aber auch das dann, das Powerplay war vorher nicht so besonders, jetzt aber genutzt und eben da entsprechend dann den Siegtreffer erzielt. Kritik, klar, Unterzahlspiel 1 von 2, das war wieder nicht so besonders gut. Sie hatten es relativ lange gut verteidigt bei dieser Strafe am Anfang, aber dann war es eben doch Marchand, der getroffen hat. Ja, nochmal, also sehr interessantes Spiel, weil beide, finde ich, wirklich positive Sachen mit rausnehmen können und einige Sachen auf dem Zettel haben, die sie anpassen müssen. Tendenziell auch da wieder, da Edmonton gegen Ende besser war, haben sie manche Dinge, die eben zu korrigieren waren, schon im Spiel angepasst. Das wird jetzt bei Florida eine Aufgabe sein, zwischen den Spielen das Ganze zu machen und dann eben für, ja, letzten Endes ist es dann ja deutscher Zeit morgen, dort eben entsprechend die Anpassungen zu machen. Und dann ist dieses Spiel Nummer 2 jetzt extrem wichtig, glaube ich, für die Florida Panthers. Also mit 0-2 zurückzufahren, klar, das haben sie gegen Toronto auch gemacht. Da haben sie auch zweimal richtig auf den Deckel bekommen von den Maple Leafs. Nur die Edmonton Oilers sind eben schon ein anderes Team. Es ist erstaunlich, sie haben ja in den ganzen Serien bisher dann Spiel Nummer 1 verloren und eben, nee, haben sie gegen Vegas Spiel Nummer 1 verloren, seht ihr, ist schon so lange her, die Serie gegen Vegas, da muss ich jetzt einmal kurz reingucken, ob die Oilers gegen die Golden Knights das erste Spiel verloren hatten, nee, das haben sie gewonnen, aber dann eben Spiel Nummer 2 verloren, okay, aber in der Serie gegen Los Angeles, gegen Dallas haben sie die ersten Partien verloren, das ist jetzt natürlich sehr, sehr wichtig, auch gut reinzukommen. Es ist das erste Mal seit 1990, dass die Edmonton Oilers in einem Finale führen. Hört sich jetzt natürlich lange an. Es waren nur zwei Serien, nämlich die letztes Jahr und dann die 2006. Aber in keiner der Serien lagen die Oilers vorne. Auch das historisch gesehen, psychologisch gesehen vielleicht ein bisschen einen Vorteil. Und ja, sie können jetzt richtig gut reinkommen und im Prinzip schon sehr, sehr viele Zeichen in Richtung Titel dort eben entsprechend setzen. 85%, glaube ich, der Teams, die zu Hause spielen und Spiel 1 gewinnen, gewinnen eine Serie im Stanley Cup Final. Trotzdem muss ich sagen, wenn ich einem Team zutraue, da überhaupt nicht beeindruckt zu sein und trotzdem ganz ruhig zu bleiben, dann sind das diese Florida Panthers. Hat man in dem Spiel, finde ich, auch gesehen. Also ich glaube, andere Mannschaften, die in so einem Finale gewesen wären, die hätten schon ein bisschen Panik bekommen nach den ersten 2-3 Minuten gegen die Oilers, aber Florida eben da sehr, sehr ruhig geblieben. Nur, mir würde das letzte Drittel und eben auch dann das Ende der Verlängerung schon ein bisschen Sorgen machen. Und da muss man eben schauen, ob die Oilers vielleicht aufgrund ihrer Tiefe einfach auch ein Team sind. Ne? Also auch das ja wieder, du nimmst McDavid, Dreiseitel, sehr lange, ganz gut raus, aber trotzdem, dann macht halt Arvidsson ein Tor. Also das ist schon ein Punkt, boah, das ist eben dann sehr schwierig, auch da das komplette Team auszuschalten beim Gegner. Aber wie gesagt, sehr für mich wirklich interessant auch zu analysieren und vieles an Themen, was wir dann eben hoffentlich in der nächsten Partie sehen, wie vielleicht die Coaches darauf reagieren, wie die Coaches dann eben entsprechend auch etwas angepasst haben. Für heute, für dieses Spiel war es eben dann der Sieg für die Oilers. Es geht weiter am Samstagmorgen um 2 Uhr deutscher Zeit. Wie immer muss man ja sagen, es ist ja dann immer so, dass um 2 Uhr die Spiele dann anfangen. Ich weiß gar nicht, wann jetzt richtig Packjob war. Meistens sind ja noch 10, 15 Minuten, bis es dann wirklich losgeht. Die Oilers gewinnen Spiel Nummer 1, 4-3 nach Verlängerung und ja, stellen dann eben jetzt auf 1-0. Und da fällt mir noch ein, ich wollte mich noch bedanken. Und zwar wollte ich mich bedanken bei 2 von euch. Bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, möchte ich da natürlich nichts unterschlagen. Da ist zum einen Bernd, der über PayPal ein bisschen was in den Topf eingezahlt hat. Vielen, vielen Dank, Bernd, da an der Stelle an dich. Also wirklich sehr, sehr nett von euch, wie ihr da den Podcast unterstützt. Und ein Dankeschön an Christoph, der ein Abo abgeschlossen hat bei Steady als Fourth Line Grinder. Und wie schon erwähnt, die Edmonton Oilers haben ja einige Spieler in der dritten und vierten Reihe, die dort entsprechend auch Tore erzielen und in diesem Fall dann von Christoph, ich sag jetzt mal der Volltreffer beim Abo und natürlich auch, was mich sehr gefreut hat, er sagt, er ist vor allem Basketball-Fan, aber Eishockey schaut er auch immer ganz gerne, es fehlt an der Zeit, ja, das geht uns, glaube ich, allen so, egal bei vielen Dingen, aber durch meine Podcasts bleibt er bezüglich der NHL auf dem Laufenden und ja, das freut mich sehr und an der Stelle ist das ein sehr, sehr guter Hinweis, ich habe es euch schon gesagt, es wird jetzt Folgen geben, wo ich euch mal abhole. Ich habe eine ellenlange Liste, ich habe das auch mit Tagen aufgewöhnt, welche Coaches wurden wo entlassen, beurlaubt, welche Coaches sind wo neu, General Manager haben wir, haben Verträge neu gehabt in den letzten Tagen, auch einige größere sogar, also das sind schon Themen, auf die ich eingehen werde. Es gab ein paar Neuigkeiten, aber gar nicht so viele von Gary Bettman und Bill Daly in ihrer Media-Session. Jetzt vor den Finals gibt es das immer, wo dann eben entsprechend der Commissioner dort auch Rede und Antwort steht den Journalisten. Da war jetzt nicht so viel Neues mit rauszuhören, nicht so viel. Also er hat zum Beispiel kein neues CBA verkündet, das kann ich schon sagen, aber da gibt es ein paar Informationen. Also an der Stelle freut mich sehr, dass euch das gefällt, dass es euch auch so gut gefällt, den Zweien, dass ihr da ein bisschen was mit eingezahlt habt in den Pod. Vielen, vielen Dank, das hilft immer. Und ansonsten allen anderen, ihr wisst natürlich, wie ihr dem Podcast helfen könnt. Schaut einfach auch in die Shownotes rein, Sendung teilen, abonnieren und so weiter. Das hilft und dann würde ich sagen, freue ich mich sehr auf Spiel Nummer 2. Also Nummer 1 war schon sehr interessant, ich freue mich auf Spiel Nummer 2. Darf so weitergehen mit dem Hin und Her und einer sehr, sehr interessanten Serie nach nur einer Partie. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.